Hallo und herzlich willkommen zurück am Lagerfeuer zur zweitletzten Folge zum Unser Vater-Gebet. Diesmal schauen wir uns die allerletzten Zeilen dieses bekannten Gebets an und wir merken, dass diese Zeilen gar nicht in der Bibel stehen. Wo kommen denn diese Worte her und warum haben sie sich durchgesetzt? Darum geht es in der heutigen Folge. Und auch vor allem, was bedeuten denn diese Worte, denn dein ist das Reich und so weiter.
Unser Frei im Himmel. Das Lagerfeuer für Nomaden-ChristInnen.
RevLab. Wenn du das Unser-Vater-Gebet in der Bibel nachlesen gehst, entweder bei Matthäus Kapitel 6 oder bei Lukas Kapitel 11, dann wirst du feststellen, dass das Ende, das wir kennen, dort gar nicht drinstehen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Steht dort nicht. Bei Matthäus endet das Gebet mit Erlöse uns von dem Bösen und bei Lukas sogar noch früher, nämlich führe uns nicht in Versuchung und dann ist fertig. Kein Amen, keine Schlussworte, kein Dankeschön, einfach fertig. Aber schon im ersten Jahrhundert gibt es Texte, wo man sieht, dieses Gebet wurde immer mit den Worten, die wir heute kennen, ergänzt. Es war einfach üblich, dass ein Gebet so abgeschlossen wurde, dass man Gott noch einmal lobt und preist. Das war so im jüdischen Gemeindeleben die Gebetsform. Man nannte das später eine Doxologie, kommt von Doxa, Herrlichkeit. Also man lobte noch einmal die Herrlichkeit Gottes. Und die älteste Version dieses Textes, den wir heute kennen, stammt aus der sogenannten Didache. Ich habe das in der ersten Podcast-Folge zum Unser-Vater-Gebet auch schon erwähnt. Die Didache war quasi eine Anleitung zum christlichen Glauben. Die ist schon im ersten Jahrhundert nach Christus entstanden, also schon ganz früh und ganz nah dran an den biblischen Texten, wie wir sie heute haben. Und dieser Schluss, der wurde nicht einfach hinzugedichtet, sondern der steht tatsächlich auch in der Bibel, einfach an einem ganz anderen Ort, nämlich im Alten Testament, im Buch Chronik, 2. Chronik, Kapitel 29, Vers 11. Da steht dieser Vers. Jetzt könnte man meinen, wenn dieser Vers erst später, in Anführungszeichen, viel später war es ja nicht, aber nicht in den Jesusworten übertragen wurde, sondern dazugekommen ist, dann ist das vielleicht nicht so wichtig. Dann ist das einfach so eine Floskel, vielleicht auch so ein Ornament, eine Verzierung zum Schluss. Und so klingt es dann manchmal auch, wenn man in der Kirche das Unser Vater betet, dann dass der Schluss einfach noch, ja, der kommt halt auch so. Man ist vielleicht bei der Versuchung hängen geblieben oder beim Bösen oder mit den Gedanken überhaupt woanders und dann kommt dann noch das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So klingt das dann manchmal. Dabei gibt dieser letzte Teil den Rahmen des Gebets. Es ist wie bei einem Brief die Anrede und die Unterschrift, die zusammengehören und die das auch als Brief signalisieren. Wir hatten die Anrede, unser Vater, und jetzt am Schluss wird noch einmal gesagt, wer ist denn dieser Gott, zu dem wir beten? Darauf weist das Wörtchen denn hin, das ganz am Anfang dieser Zeilen steht. Denn dein ist das Reich. Es liefert also hier eine Begründung. Denn weil, warum beten wir überhaupt zu Gott? Warum können wir diese Bitten und diese Gebete überhaupt an Gott richten? Weil Gott eben die Realität ist, in der wir leben, in der wir geborgen sind und weil Gott eben das hat, was in diesen Zeilen genannt wird, nämlich die Kraft und die Macht und weil Gott es würdig ist, dass man zu ihm betet, dass Gott vertrauenswürdig ist auch, dass man die persönlichen Bitten an Gott richtet und so weiter. Im Alten Testament an dieser Stelle im ersten Buch Chronik stehen noch mehr Begriffe und wenn man da zurück zu den sprachlichen Wurzeln geht, dann merkt man, das hat ganz viel mit Glanz und Gloria zu tun. Da steht Glanz, Schwere, Gewicht, Majestät, Glitzer, Herrlichkeit, Ruhm, Sieg, Ewigkeit, Hoheit. So diese Begriffsfelder kommen da vor. Da hat man dann sehr schnell das Bild eines Königs oder einer Königin mit Krone, mit viel Schmuck, mit prächtigen Gewändern, mit einem Hofstaat und so weiter und so fort. Und das war ja auch lange ein Bild von Gott, das man hatte, also dass man Gott als König verehrt hat. Das ist auch in der Bibel sehr präsent. Das sind aber auch Begriffe, die Dominanz ausstrahlen und eben eine Macht, die teilweise auch missbraucht wurde. Gendersensible Übertragungen des Unser Vaters haben darauf hingewiesen und zum Beispiel die Begriffe Herrlichkeit mit Zärtlichkeit ersetzt oder Macht mit Fülle. Ob das nötig wäre, da würde ich jetzt ein Fragezeichen setzen, weil die Bibel bricht ja schon selber mit dieser Dominanz und mit diesem Herrschaftsbild. Da gibt es nämlich im Neuen Testament einen ganz großen Kontrast. Jesus Christus als König. Als Jesus am Kreuz hing, ihr kennt diese Geschichte, da hing er und da wurde ihm ein Schild ans Kreuz genagelt, worauf stand: Jesus von Nazareth, König der Juden. Also wenn ihr auf alten Gemälden zum Beispiel dieses Schild seht, INRI, dann ist das genau diese Abkürzung: Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesus von Nazareth, König der Juden. Es ist völlig klar, dass das eine absolute ironische, sarkastische oder sogar spöttische Geste war, einen Menschen, der elend, leidend am Kreuz hing, als König zu bezeichnen. Bei einem König wäre es nie so weit gekommen, wenn seine Soldaten, seine Armee sich für ihn gewehrt hätte. Und Jesus ist aber, und damit meine ich auch den Bruch, Jesus ist eine andere Art von König. Das war ja damals auch schon schwierig für die Menschen, für seine Jüngerinnen und Jünger, damit umzugehen, dass sie als Messias jemanden erwartet hatten, der der römischen Besatzung ein Ende macht, und zwar auch mit militärischen Mitteln. Das gab es ja durchaus. Damals solche Aufstände, zum Beispiel am bekanntesten der Makkabäer-Aufstand. Also rund um die Zeit, wo Jesus gelebt hatte, gab es immer wieder Aufstände aus der jüdischen Bevölkerung, wo man sich gewehrt hat gegen die Besatzung. Und dann kam aber nicht diese Art von Messias, sondern ein Messias, der Frieden predigte. Ein Messias, der predigte: wenn du auf die eine Wange geschlagen wirst, dann halte auch die andere Wange hin. Ein Messias, der predigte, dass man solidarisch sein soll mit den Armen, mit den Ausgegrenzten, mit den Kranken, mit den weisen Kindern und mit den Witwen. Also mit den Menschen, die schwach sind in der Gesellschaft oder die am unteren Ende der Gesellschaft sind. Ein Messias, der sich dann konsequenterweise für seine Botschaft auch selber schwach machen ließ. Also der da am Kreuz ganz elend litt und starb. In der Bibel selber wird das auch explizit gemacht, diese Verwirrung oder dieser Bruch. Paulus schreibt ja zum Beispiel an einer Stelle, dass die Lehre vom Kreuz von außen betrachtet eine Torheit sei, eine Dummheit. Und auch später wurde das immer wieder kritisiert am Christentum, am prominentesten vermutlich Friedrich Nietzsche, der das als Sklavenmoral bezeichnete. Aber es ist die Identität Gottes. Also die ersten Christinnen und Christen, die das Unser Vater beteten, die wussten um diesen Bruch, die wussten um die Herrlichkeit Gottes, die sich auch in Jesus am Kreuz zeigte. Und dann aber auch noch prominenter in der Auferstehung, also in dieser Überwindung der Macht des Todes, die für die Menschen dann auch das Signal dafür war, dass Gott eben stärker ist als alles, was man sich vorstellen kann. Die ersten Christinnen und Christen haben also den König angebetet mit Glanz und Macht und Herrlichkeit, der so vertrauenswürdig ist, dass er sich für sein Volk aufopfert, der gerade mit dieser Geste seiner Macht beweist, dass er sich freiwillig unterwirft und aufopfert für seine Freunde aus Liebe. Und gleichzeitig war Jesus ja Gott selbst, der sogar vom Tod zurück ins Leben kam. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des neuen Lebens und unvergleichlich. Vielleicht war es ja gerade dieser Kontrast, der die Menschen so angesprochen hat und dazu geführt hat, dass man bis heute in Kirchen steht, wo vorne Darstellungen des gekreuzigten Jesus zu sehen sind, seien es in Kirchenfenstern oder seien es in den prunkvollen katholischen Barockkirchen auch Darstellungen aus Marmor und Skulpturen. Und gleichzeitig kann man beten: denn dein ist die Kraft und die Macht und die Herrlichkeit. Dass dieser Bruch auch genau das ist, was das Christentum ausmacht, dass eben diese Werte von Glanz und Herrlichkeit nicht die Werte der Welt sind, sondern ganz andere Maßstäbe Gottes. Und so sagt man am Schluss des Gebets, des Vaterunser-Gebetes, noch einmal zu wem, dass man betet. Und man sagt damit auch aus, wer man ist im Verhältnis zu dieser Macht, dieser Kraft, diesem Gott, den man anbetet. Am Anfang wurde gesagt, dass Gott unser Vater ist. Also man sagt, wir sind vertrauensvolle Kinder, die zu dir kommen mit unseren Bitten und Anliegen. Und am Schluss wird auch noch einmal ein Identitätsfenster aufgetan. Also wenn Gott die Macht und die Herrlichkeit hat, dann bedeutet das umgekehrt, dass ich nicht alle Macht und Herrlichkeit habe. Ich bin Mensch und nicht Gott. Man setzt sich also so selber auch nochmal in ein Verhältnis, macht so einen Realitätscheck, einen Realitätsabgleich am Ende dieses Gebets. Und am Schluss kommt einfach noch das kleine Wörtchen Amen, was so viel bedeutet wie so sei es und auch ein typischer Gebetsabschluss ist. Bis heute. Übrigens haben wir uns kürzlich in meiner Kirchgemeinde beim Kirchenkaffee nach einem Gottesdienst darüber unterhalten, dass es eigentlich eine schöne Tradition ist, wenn in eher pfingstlichen Gemeinden das Amen so aus der Gemeinde kommt. Ihr kennt das sicher auch von Filmen und von Memes, auch aus der Black Church in den USA, wo Menschen immer so zustimmen mit Amen und Halleluja, dass eben das Amen der Gemeinde gehört und nicht dem Pfarrer oder der Pfarrerin oder der Person, die den Gottesdienst leistet, sondern dass diese Person betet und mit dem Amen durchaus auch einen Schluss signalisieren kann, aber dass es eigentlich auch schön wäre, wenn das Amen dann hörbar aus der Gemeinde käme, so als Zustimmung für etwas, was man aufgenommen hat von der Person, die da vorne steht. Mich interessiert jetzt, was du von diesem Ganzen hältst. Jetzt sind wir durch beim Unser Vater, haben alle Abschnitte noch einmal angeschaut und in der letzten Podcast-Folge aus dieser Serie, das war jetzt noch die vorletzte, geht es dann um alternative Übersetzungen dieses Gebets. Also was ist davon zu halten, wenn man zum Beispiel unser Vater und unsere Mutter betet oder eben wenn man Herrlichkeit durch Zärtlichkeit ersetzt. Da gehe ich dann auf alternative Übersetzungen ein. Einige von euch haben mir auch solche Texte zugeschickt, die sie im privaten Kontext beten und mich gefragt, was ich davon halte. So viel dann also in 2 Wochen.